Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Frisch serviert. Wir freuen uns heute, etwas ganz Besonderes, Schmackhaftes zu servieren. Und wer ist wir? Das ist natürlich, wie fast immer, der Co-Moderator Arne. Hi Arne.
Hi Christian.
Und dann haben wir unsere Experten am Start, den Ronald. Hallo Ronald.
Hallo.
Und die Kerstin. Servus Kerstin.
Hallo aus Hamburg.
Und heute, besonders schmackhaft, werden wir uns dem Hex-Omnibus widmen. Das haben wahrscheinlich alle von Ihnen schon mitbekommen, dass die Europäische Kommission einen Entwurf auf den Tisch gelegt hat, den sogenannten Hex-Omnibus, mit dem verschiedene Themen angesprochen werden, die tatsächlich ausnahmsweise mal in vielen Details Positives bringen würden und könnten. Dem werden wir uns natürlich auch widmen. Und jetzt schauen wir uns erstmal die einzelnen Inhalte und Details des Hex-Omnibuses an. Und da würden wir sagen, wir starten mal mit dir, liebe Kerstin. Was bringt es denn aus dem Hex-Omnibus an Änderungen oder Vorschlägen für Änderungen mit Blick auf die Anti-Tax Avoidance Directive ATAD mit sich?
Genau, wir fangen mit dem fast Geburtstagskind an, denn die ATAD würde in ein paar Tagen zehn Jahre alt. Seit 2016 gibt es die. 2017 gab es ja dann noch eine Änderungsrichtlinie. Und in dieser Richtlinie sind ja verschiedene Regelungsbereiche bereits drin enthalten. Die werden auch fast alle, auch an mehreren Stellen angepackt. Aber es gibt sogar auch einen neuen Regelungsbereich. Es soll nämlich neu eine steuerliche Förderung für Forschungs- und Entwicklungskosten aufgenommen werden. Es wird also ein paar neue Artikel in dieser Richtlinie geben. Grund für diese neue Regelung sind ganz unterschiedliche Regelungen in den einzelnen Mitgliedstaaten. Da versucht man eben, das ein bisschen zu vereinheitlichen und auf ähnliche Füße zu stellen. Inhalt sind, dass die Investitionskosten, und zwar für abnutzbare materielle Wirtschaftsgüter, die mindestens in den ersten 3 Jahren ausschließlich für Forschungs- und Entwicklungszwecke genutzt werden, dass die eben steuerlich abzugsfähig sein sollen, schon im Jahr der Entstehung oder aber auch in den folgenden 4 Jahren. Aber eben nur förderfähige Kosten. Ich hatte ja eben schon gesagt, materielle, das sollte man nicht überhören. Also immaterielle Wirtschaftsgüter sind dort nicht drin. Es gibt auch noch viele Einschränkungen, zum Beispiel bei Gebäuden. Und wenn man sich das so durchguckt, ist das eher so ein Vorziehen der Abschreibung und nicht wirklich so eine Zulage, wie man es bei uns aus dem Forschungszulagengesetz kennt. Also das ist ein komplett neuer Regelungsbereich. Und bei den bestehenden Regelungsbereichen, fangen wir mal mit der Zinsschranke an, da werden gleich mehrere Aspekte oder sollen geändert werden. Eine große Ausnahme soll Anwendung finden, wenn Darlehen von fremden Dritten gegeben werden, weil eben doch festgestellt wird, dass das Risiko für eine Verlagerung von Einkünften eher bei konzerninternen Darlehen ist. Also für diese sogenannten Low-Risk-Third-Party-Loans soll es eben eine Ausnahme geben, aber natürlich an verschiedene Bedingungen geknüpft, nicht ganz bedingungslos. Zum einen sollen die aufgenommenen Mittel zu eigenen betrieblichen Zwecken verwendet werden. Und was auch nicht möglich sein soll, ist eben eine konzerninterne Finanzierung mit diesen aufgenommenen Mitteln. Aber wenn das gegeben ist, sollen die nicht mehr drunter fallen und diejenigen, die schon ein bisschen länger am Steuerrecht unterwegs sind, der 8a KSTG, ganz alte Fassung, der hieß ja auch mal Gesellschaft der Fremdfinanzierung, also so ganz fremd ist der Gedanke ja nicht. Geht aber noch weiter mit der Zinsschranke und zwar 2 verschiedene Änderungen mit Bezug auf die EBITDA-Größe. Zum einen soll diese 30%-Grenze verbindlich werden. Das heißt, die Mitgliedstaaten können keine niedrigere Grenze mehr festlegen. Dann wären ja auch weniger Zinsen abzugsfähig. Das ist die eine Regelung. Und dann soll es noch eine Regelung geben, wenn bestimmte Sondereffekte das EBITDA runterdrücken, wenn das nämlich in einem laufenden Jahr mindestens 50% weniger ist als im Jahr davor, dann soll in diesem Jahr die Zinsschranke ausgesetzt werden. Auch beim Freibetrag wird ein bisschen was an der Stellschraube gedreht. Bisher ist es so, dass die Mitgliedstaaten einen Freibetrag bis zu 3 Millionen festlegen können. Diese 3 Millionen Freibetragsgrenze soll nun verpflichtend sein. Und außerdem soll die auch noch regelmäßig angepasst werden nach einer bestimmten Formel. Zwischendurch war auch mal zu hören, dass die vielleicht auf 5 Millionen hochgesetzt wird. Das ist nicht umgesetzt worden. Also da ein verpflichtender Freibetrag. Und dann sollen auch noch weitere Wahlrechte in Verpflichtung umgesetzt werden. Das betrifft zum einen den Eigenkapital-Escape als Ausnahme von der Anwendung der Zinsschranke, war bisher als Wahlrecht drin, soll verpflichtend werden. Und auch der Zinsvortrag soll künftig verpflichtend sein. Es gibt da allerdings immer noch Wahlmöglichkeiten, aber aus diesen Möglichkeiten muss man eben eine auswählen. Man kann nicht mehr komplett ohne Zinsvortrag arbeiten. Und letztlich soll es noch eine befristete Ausnahme für 5 Jahre von 2029 bis 2023 geben, also eine Ausnahme für Zinsaufwendung zur Finanzierung von Verteidigungsgütern. So, das alles also der Bereich Zinsschranke. Aber in der ATAD sind ja auch noch ein paar weitere Aspekte drin. Einmal die allgemeine Antimissbrauchsregelung, also die General Anti-Abuse Rule. Bisher war das vom Wording her nur auf die Körperschaftssteuer bezogen. Das Wording wird also angepasst, das wird ein bisschen offener gestaltet, sodass auch Abzugssteuern oder Top-Up-Taxes drunter fallen unter diese allgemeine Antimissbrauchsregelung. Und auch auf jeden Fall sehr erwähnenswert, Ausnahmen bei der Hinzurechnungsbesteuerung. Und zwar für große und für kleine Unternehmen. Die großen, das sind die Steuerpflichtigen, die in den Anwendungsbereich von Pillar 2 fallen. Wenn die Pillar 2-Richtlinie oder der Anwendungsbereich eröffnet ist, sollen die nicht zusätzlich noch unter die Hinzurechnungsbesteuerung fallen. Und auf der anderen Seite eben auch kleinere und mittlere Unternehmen, also KMU. Die Definition richtet sich da nach der Bilanzrichtlinie. Die sollen auch aus dem Anwendungsbereich der HZB herausfallen. Und der letzte Regelungsbereich, der auch ganz spannend ist, sind die Hybrid Mismatches. Ich hatte ja vorhin gesagt, 10 Jahre Geburtstag. Einige Regelungen sind erst mit der Änderungsrichtlinie reingekommen, so auch die Regelung zu den importierten Inkongruenzen in Artikel 9 Absatz 3 der ATAD-Richtlinie. Das ist ja im deutschen Rechtskreis dann der Paragraph 4k Absatz 5. Diese Regelung soll gestrichen werden mit der Begründung, weil die Anwendung zu komplex war auf allen Seiten. Gut, die Komplexität kann man nachvollziehen, soll vereinfacht werden, was ja grundsätzlich auch zu begrüßen ist. Aber Ziel war ja ursprünglich mal, dass die Regelung eingeführt wurde, dass eben die anderen Regelungen zu Mismatches nicht so schnell umgangen werden können. Aber gut, jetzt ist vorgesehen, dass diese Regelung gestrichen werden soll. So viel die wesentlichen Aspekte der ATAD. Kleinere Regelungen sind natürlich noch an diversen anderen Stellen drin, aber wir wollen ja hier die Highlights darstellen und dann würde ich an Ronald für die anderen Richtlinien übergeben.
Vielleicht ganz kurz an der Stelle nur mal einhaken, weil das ist ja eigentlich Decluttering, was du angesprochen hast, was hier im wahrsten Sinne des Wortes geliefert werden soll. Da sind ein paar Erkenntnisse dabei, die sind immer schon kritisiert worden. Also zum Beispiel das mit den Third-Party-Loans. Da konnte man sich ja immer schon wundern, was soll das? Die Komplexität, du hast das angesprochen. Auch mit der Hinzurechnungsbesteuerung, das ist ja ein Punkt, den viele Wirtschaftsverbände, unter anderem auch der BDI, angesprochen haben. Was brauche ich, eine globale Mindeststeuer? Und leiste mir dann daneben weiterhin noch die Hinzurechnungsbesteuerung nach dem ASDG. Da würde mich jetzt mal ganz kurz, Arne, interessieren, wie würdest du die Wahrscheinlichkeit sehen, dass das Begeisterungsstürme hervorruft im BMF? Wir haben seit 2 Jahren gehört, man kann nicht deklattern, weil die ATAD das nicht erlaubt in den verschiedenen Punkten. Jetzt würde die EU sich bewegen.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe mir schon die Frage gestellt, auch mal die Zinsschranke zu nehmen. Eine Regelung, die wir erfunden haben, um sie zu exportieren, um dort zu reformieren und wieder zurückzubekommen, ist auch mal eine Möglichkeit an der Stelle. Wie wird das gesehen? Sagen wir es mal so, man hört ja häufiger, dass es schon Notwendigkeit zur Reform gesehen wird. Wir hatten ja auch dieses Jahr schon auf mehreren Tagen, Christian, da saßen wir ja zusammen, wo man das auch mal hört. Ich würde jetzt mal sagen, es liegt in der Breite, ist vielleicht manchmal so ein bisschen die politische Stärke, die fehlt. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich da jetzt alleine immer nur nach Berlin schauen würde oder zeigen würde. Es ist häufig auch eine Gesamtgemengelage. Wir wissen alle, es sind auch einige Bundesländer immer mit einzubeziehen. Und in der Gesamtgemengelage ist es so, dass man da ja vielleicht nicht so zueinander findet, würde ich mal jetzt versuchen, ein bisschen diplomatisch das zu formulieren. So gesehen bin ich mir gar nicht sicher, ob man nicht vielleicht sogar ein bisschen erleichtert ist, dass jetzt von außerhalb dann der Reformdruck kommt. In der Vergangenheit haben wir ja immer nur gesagt, wenn man international sozusagen sich zusammensetzt, kommt was raus, was eigentlich ein bisschen verkompliziert. Jetzt muss man wahrscheinlich vielleicht sagen, ändert sich das jetzt vielleicht auch, dass man jetzt, sag mal, wenn man selber die verschiedenen Gründen, die Option nicht wählt, dass man jetzt vielleicht auch eine Hoffnung hat und sagt, vielleicht kommt dann eben die Reform aus internationalen, supranationalen Ebene, dass die Hoffnung die zuletzt auch stirbt möglicherweise. Aber zu deiner Frage, wie wird das im BMF gesehen? Ich glaube momentan nach meinem Eindruck wird man das jetzt erstmal natürlich neutral bewerten in irgendeiner Form. Da wird man in Diskussionen gehen und das wird noch ein längerer Prozess sein, würde ich auch mal davon ausgehen. Auch wenn man natürlich davon ausgehen muss, dass jetzt auch das nichts komplett Neues ist für die Personen, die dort involviert sind. Am Ende ist es natürlich Politik und schwer vorhersehbar. Also ich weiß nicht, ob das jetzt geholfen hat in meiner Einschätzung.
Wahnsinnig diplomatische Antwort, so wie man sie von dir gewohnt ist, Arne. Man hat aber ja schon gehört, dass vereinzelt Vertreter des BMF gesagt haben, ja, die Hinzurichtungsbesteuerung kann man nicht so einfach aufgeben, weil das spezifische Missbrauchskonstellationen sind, die man damit bekämpfen möchte. Und die verschwinden nicht durch eine globale Mindeststeuer. Deswegen, also ich bin weniger optimistisch, was einzelne Details angeht, aber ich hoffe natürlich genauso wie du, dass Deutschland die Chance nicht verstreichen lässt, dass man hier wirklich mal ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes Decluttering betreiben könnte.
Ja, genau. Also ich bin lieber Optimist und liege dann falsch als Pessimist und habe recht, von daher.
So mir geht es andersrum.
Und wir müssen auch erstmal abwarten, weil das sind ja auch auf EU-Ebene erstmal Vorschläge. Also das Verfahren ist ja noch nicht abgeschlossen, auch wenn sie mit einem anderen Verfahren versuchen, das relativ schnell durchzukriegen. Und ich glaube, es soll Ende 27 abgeschlossen sein. Es kann ja auch da noch ein oder andere Aspekt so im Prozess auftauchen.
Wir leben ja in den dynamischen 20er Jahren des 21. Jahrhunderts. Wer weiß, was in der Zeit bis Ende 27 noch so ums Eck kommt. Was wir natürlich auch nicht hoffen wollen, egal was es ist. Ruhe wäre mal ganz schön. Ja. Sorry, aber ich habe die Überleitung zum Ronald unterbrochen. Ronald, du wolltest anschließen an Kerstin.
Du hast auf gar keinen Fall unterbrochen. Es waren auf jeden Fall sehr, sehr hilfreiche zusätzliche Anmerkungen zu dem ersten Teil. Das wäre sonst ein bisschen langatmig geworden, wenn ich direkt angeschlossen hätte. Insofern vielen Dank für diesen ersten Block Thema ATAT. Jetzt gehen wir mal rüber. Im Rahmen des Omnibus gibt es noch drei andere Richtlinien, die ich hier noch vorstellen möchte, die angepasst werden sollen. Nämlich einmal die Mutter-Tochter-Richtlinie, dann die Zins- und Lizenzgebühren-Richtlinie und zum Schluss noch die Fusionsrichtlinie. Ich sage es gleich vorab, aus Zeitgründen, die Streitbeilegungsrichtlinie werden wir uns hier mal einmal klemmen. Wir nehmen also nochmal die drei Richtlinien, weil wir nachher noch ein bisschen Zeit haben wollen, um eben auch den DAC 6 Recast oder den DAC Recast vielmehr besprechen zu können. Also Mutter-Tochter-Richtlinie, was soll da passieren? Und auch Zins- und Lizenzgebühren-Richtlinie, das kann man so ein bisschen im Paket besprechen. Was passiert? Im ersten Schritt soll aus beiden Richtlinien sollen die Mindestbeteiligungserfordernisse rausgestrichen werden. In der Mutter-Tochter-Richtlinie haben wir ja 10%, siehe auch 43b. Und im 50g haben wir ja auch ein Mindestbeteiligungserfordernis von 25%. Diese beiden Schwellen sollen rausgestrichen werden, was faktisch zur Abschaffung von Quellensteuern auf Dividenden, Lizenzen und eben auch Zinsen, wenn sie überhaupt steuerpflichtig sind mit Quellensteuer, innerhalb der EU führen würde. Das wäre natürlich schon ein ziemlicher Schritt nach vorne, dass man das nicht nur sozusagen bei Schachtelbesitz ab 10% machen würde auf Dividenden, sondern eben auch bei 2% im Zweifel keine Quellensteuern es mehr gäbe. Das ging ja dann auch deutlich über die bestehenden Doppelbesteuerungsabkommen innerhalb der EU hinaus. Bei 50G ist es natürlich so, da haben wir ja auch viele DBAs mit Nullsätzen, da ist das vielleicht nicht so wahnsinnig relevant, aber es gibt auch einzelne DBA, wo man eben nicht auf Null kommt und da ist es schon ganz gut, dass der 50G in seinem Anwendungsbereich dann eben ausgeweitet wird. Ich glaube, das ist so der erste Bereich. Dann soll der persönliche Anwendungsbereich der Mutter-Tochter-Richtlinie noch auf Pensionsfonds ausgeweitet werden. Und ein weiterer, glaube ich, wichtiger Bereich, der in der Praxis auch immer eine große Rolle spielt, ist das Thema Vorabprüfung der Anspruchsberechtigung oder im Deutschen würde man wohl sagen Freistellungsbescheinigung. Also 50c Absatz 2. Ich bin jetzt nächste Woche sogar in Bonn wieder zum Klimagespräch. Da kann man sich dann wieder abholen, wie lange es dauert, bis es eine Freistellungsbescheinigung gibt. Das geht mittlerweile schneller, muss man zugeben. Also Gratulation nach Bonn. Was aber die Kommission jetzt sagt, es soll den Mitgliedstaaten faktisch untersagt werden, vorab die Anspruchsberechtigung zu prüfen, was letzten Endes ja auf eine Abschaffung der Freistellungsbescheinigung als Instrument der Vorabprüfung hinauslaufen könnte. Es soll dann sozusagen nachgelagert geprüft werden können vonseiten der Finanzverwaltung, auch eben unter Einbezug auch von Missbrauchsvorschriften natürlich. Sondern das Charmante der Freistellungsbescheinigung war ja, man hat im Grunde genommen vorab eine Prüfung, so lange, wie sie denn auch gedauert hat. Man hat eine Prüfung der Finanzverwaltung einschließlich 50D3 und konnte dann als Abzugsverpflichteter sich darauf verlassen sozusagen. Wenn das natürlich wegfällt, muss man jetzt aus eigener Kraft die Anspruchsberechtigung prüfen, sowohl als Abzugsverpflichteter als auch als Steuerpflichtiger. Und wir wissen ja, bei 50a sagt die Rechtsprechung ja bei den Lizenzen im Zweifel einbehalten. Also wenn es da keine Freistellungsbescheinigung mehr gäbe, wäre das eben dann sozusagen das Risiko auf den Steuerpflichtigen oder den Abzugsverpflichteten verlagert. Deswegen muss man sich vielleicht mal gut überlegen, ob das überhaupt so sinnvoll ist, Freistellungsbescheinigung abzuschaffen. So, das Zweite ist, glaube ich, was aber weiterhin sozusagen möglich ist, dass der Steuerpflichtige natürlich bei Zweifeln einbehält und dann ins Erstattungsverfahren geht. Dafür werden jetzt einheitliche Fristen geregelt. Also es müssen mindestens 2 Jahre muss es geben, dass man den Antrag auf Erstattung stellt. Und wenn der nicht innerhalb von einem Jahr bearbeitet wird, dann gibt es eben auch Zinsen. Wir kennen ja mittlerweile die Rechtsprechung des EuGH und des BFH, dass eben bei langen Bearbeitungsdauern es entsprechend auch Zinsen gibt. So, das sind so die beiden großen Punkte mit Blick auf die Mutter-Tochter-Richtlinie. Dann gibt es noch so einen Seitenaspekt mit Blick auf die Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie, eine Subject-to-Tax-Klausel. Wenn also im Empfängerstaat, das ist jetzt ein Drittstaat, wenn es da keine vernünftige Besteuerung gibt, dann soll eben diese Steuerbefreiung an der Quelle nicht greifen. QDMTTs werden dabei als vernünftige Besteuerung angesehen oder generell Pillar 2. Das heißt, da ist so eine Subject-to-Tax-Klausel, die gilt allerdings nur für Zinsen und Lizenzen. Zuletzt soll sozusagen unser 8b5 Satz 1, diese Betriebsausgabenabzugsfiktion, soll mit einer 10%-Schwelle versehen werden. Die haben wir ja faktisch durch 8b4 eigentlich schon eingezogen. So, der andere Bereich, wollen wir jetzt über den Teil Mutter-Tochter-Richtlinie, Zins- und Lizenzgebührenrichtlinie diskutieren oder was meint ihr?
Das würde ich doch denken, oder? Gehen wir nochmal kurz rein. Also von daher ganz interessant, ich meine das ganze schöne Thema mit dem Freistellungsverfahren, das haben wir so lieb gewonnen und jetzt würde es plötzlich wegfallen an der Stelle. Andere Länder haben da schon längere Zeit im Übrigen, dass man eine Selbstprüfung an jede Prüfung eingeht. Ja, Fluch, ich meine, Christian, für dich ist es nicht so ein Thema, würde ich denken jetzt, ne? Außer so Lizenzen, aber
einen Tod muss man sterben. Also ich glaube nicht, dass man auf der einen Seite sagen kann, man möchte das rundum sorglos Paket haben, ohne irgendwelchen Bürokratieaufwand auf der einen Seite und dann aber auch ohne die Übernahme einer eigenen Verantwortung. Also deswegen, wenn man den schnellen Prozess haben möchte, muss man mehr Verantwortung übernehmen. Ansonsten kann man die Verantwortung abdrücken an die Verwaltung, aber da muss man natürlich in Kauf nehmen, dass es ein bisschen länger dauert.
Und man kann ja theoretisch immer noch das Instrument, ein Gedanke der verbindlichen Auskunft auch noch einsetzen. Ne? Also von daher, wenn man jetzt sagen würde, ich muss das nicht mehr machen und mir ist es aber wichtig, wäre das dann, glaube ich, eigentlich ganz okay. Ich meine, die Sorge, die, glaube ich, existiert, ist, dass man dann, ich sag mal, wenn man es nicht macht, also keine Freistellungsbescheinigung mehr hat oder mehr beantragt, dass es dann später natürlich irgendwelche Nicklichkeiten kommt. Ob das in so einem Massenverfahren der Fall ist, ist eine andere Frage. Ne? Aber wenn es wirklich um große Beträge geht, glaube ich, wenn man die Option so aufrecht erhalten würde. Ach so, das ist noch eine spannende innerliche Frage. Ob das Instrument der verbindlichen Auskunft dann noch zulässig ist, im Hintergrund dieser Richtlinie. Das ist mal eine spannende rechtliche Frage, ob das dann einen Verstoß darstellen würde. Ich würde natürlich sagen, nein, das kann nicht sein, weil es eine allgemeine verfahrensrechtliche Vorschrift ist. Aber es ist nochmal jetzt eine spannende Detailfrage. Wo kein Kläger, da kein Richter. Er wird sich da jetzt schon gegen wenden, aber das fiel mir jetzt noch so gerade ad hoc ein. Aber ansonsten würde ich das erstmal für vernünftig erachten, dass man diesen Weg geht. Ne?
Ja, genau. Also wenn die Bearbeitungszeiten in Bonn überschaubar sind, dann ist natürlich die Freistellungsbescheinigung eigentlich doch ganz gut, muss man vielleicht doch sagen.
So kann man aussehen. Ja, so kann es aussehen.
Ja, ja, also ich meine, wenn man das schnell bekommt, dann kann das ja von mir aus vorab so laufen. Dann tritt für 5 Jahre immerhin Rechtsfrieden ein. So schlecht ist das ja nicht.
Aber jetzt mal spannend, Ronald. Wenn das käme, dann würdest du sagen, ist das jetzt nicht gut, weil dann dürfte man das ja nicht mehr machen, ne?
Das ist eben die Frage, ob das im Grunde dazu führen würde, dass man sozusagen sowas gar nicht mehr anbieten darf, diese Vorabprüfung.
So verstehe ich es.
Aber ich muss das ja nicht machen. Ich muss ja keine Freistellungsbescheinigung beantragen. Aber wenn ich sozusagen vom Einbehalt absehen möchte aus eigener Kraft, das geht ja im deutschen Recht nicht. Wenn ich keine Freistellungsbescheinigung habe, muss ich einbehalten. Da gibt es ja diesen 50c Absatz 1 Satz 1, der sagt, ungeachtet von Abkommen, Richtlinien, also dieser Treaty Override oder Directive Override, der sagt im Grunde, wenn du keine Freistellungsbescheinigung hast, musst du einbehalten. Wenn die Kommission jetzt sagt, sag mal, diese Art Self-Assessment muss möglich sein, dann läuft das aus meiner Sicht auf eine Abschaffung dieses Erfordernisses des Habens einer Freistellungsbescheinigung hinaus, weil ja sonst die gesetzliche Regelung griffe, ich muss einbehalten. So, also ne? Also ja, irgendwie müsste man da gesetzlich ran, um das umzusetzen, ne? Genau.
Naja, gut.
So, anyway, aber das, ja, genau. So, dann vielleicht noch der letzte Teil von mir ist die Fusionsrichtlinie. Da kann man, das geht relativ schnell. Es gibt da im Grunde ja, wir wissen das ja, die Umwandlungsrichtlinie, die ist ja schon ein bisschen weiter in Teilen. Und daran soll sich jetzt sozusagen die steuerliche Fusionsrichtlinie angleichen. Es gibt einmal den Bereich, dass man sagt, wir wollen den sogenannten Simplified Merger, nennt er sich in der Richtlinie. Das ist im Grunde eine zusätzliche Unterform der Verschmelzung und zwar ohne Ausgabe von Anteilen. Das soll geregelt werden in der Fusionsrichtlinie und dann soll die Ausgliederung noch geregelt werden. Der andere Bereich ist der grenzüberschreitende Formwechsel und das gemeint ist wohl nur der homogene grenzüberschreitende Formwechsel, also CAPGAS in CAPGAS, wo man sich vielleicht so ein bisschen aus steuerlicher Sicht fragt, ist da überhaupt ein Regelungsbedarf, weil das ist ja eigentlich umwandlungssteuerlich nichts, steht auch im Umwandlungssteuererlass eigentlich so drin. Randziffer 0138b für die Feinschmecker, kann man da nachlesen. Von daher fragt man sich so ein bisschen, ist das aus deutscher Sicht regelungsbedürftig? Vielleicht dann, wenn es darum geht, was darf denn im Rahmen des grenzüberschreitenden Formwechsels steuerlich nicht passieren? Da gibt es ein paar Voraussetzungen in der Richtlinie jetzt 14a bc, Fusionsrichtlinie, dass es da unter gewissen Umständen eben nicht zu einer Besteuerung kommen darf. Und da ist eben vielleicht die Frage, ist das eigentlich im Umwandlungssteuergesetz richtig verortet? Das ist ja eigentlich gar kein Vorgang im Sinne des Umwandlungssteuergesetzes. Oder müsste man da möglicherweise einfach an die Entstrickungsnormen rangehen, um dann sozusagen diese Voraussetzungen der Richtlinie umzusetzen? Weil, wie gesagt, im Umwandlungssteuergesetz hat das möglicherweise gar nichts zu suchen, zumindest aus deutscher Sicht.
Ja, Christian, ja, hast du noch Hinweise, Christian oder Kästchen?
Nee, aus deutscher Sicht teile ich das uneingeschränkt. Aber ich glaube, da darf man sich jetzt wiederum nicht beschweren. Ich weiß jetzt nicht, ob Ronald sämtliche Umwandlungsrechte der verschiedenen Mitgliedstaaten im Blick hat. Da wird es bestimmt den einen oder anderen geben, für den es vielleicht hilfreich ist, das klarzustellen. Aber das ist vielleicht nicht ein Non-Event, aber tatsächlich aus deutscher Sicht kein großer Aufreger.
Ich sehe es auf die Uhr. Wir haben 7:48. Ich glaube, es ist Zeit für DAX 6. Da gibt es nämlich auch noch was an der Stelle. Da würde ich mal einführen. Die liebgewonnenen Meldepflichten gibt. Da gibt es einen DAX 6 Recast. Ich kenne eigentlich sonst immer nur den Recall aus dem Fernsehen. Also es gibt einen Recast auf jeden Fall. Da wird sich einiges ändern. Zunächst, man darf sich festhalten, wenn man Pillar 2 pflichtig ist, hat man schon ausreichend Informationen übermittelt und muss keine Meldung nach DAX 6 mehr vollziehen an der Stelle. Fand ich jetzt interessant. Gebe jetzt zu, dass ich nicht hundertprozentig verstanden habe, wie die Informationen da gleichgelagert sind. Muss ich aber nicht. Man ist über jede Erleichterung ja happy. Also von daher hier eine Ausnahme grundsätzlich davon dazu vorgesehen. Außerdem kennzeichnet man den Hallmarks, gibt es noch ein bisschen auf Räumbedarf und hier nach diesen Vorschlägen. Es sollen nämlich die gesamten Kennzeichen der Kategorie A, für die, die sich nicht mehr so genau erinnern können, was das war, das sind diese Kennzeichen, wonach ich bei qualifizierten Vertraulichkeitsklauseln und Erfolgshonoraren oder auch bei einer standardisierten Dokumentation melden muss. Letzteres, glaube ich, insbesondere relevant, weil der deutsche Begriff dieser standardisierten Dokumentation ist eben sehr, sehr weit. Ja, also für alle diejenigen, die sich schon immer gefragt haben, warum muss ich eigentlich hier was melden, was sowieso dem Fiskus schon längst bekannt ist, man überlesen kann. Da gibt es Aufatmen, weil das Ganze soll hier erleichtert werden. Das wäre, glaube ich, wirklich mal hilfreich. Ja? Was gibt es sonst noch? Ansonsten gibt es noch bei der Liste der nicht kooperativen Staaten eben ein Anhängen zu dieses Blacklisting der OECD, dass man da jetzt eine sozusagen stärkere Verquickung gibt. Das ist noch was, was bemerkenswert ist. Die marktfähigen Gestaltungen werden auch komplett abgeschafft. Auch interessant. Das war ja eigentlich etwas, was man im Blick genommen hat. Also was wirklich jetzt nicht so standardisiert ist, aber marktfähig, wo man nur hier unterschreiben muss. Das wird komplett in dem eigenen Verfahren rausgenommen. Heißt aber nicht, dass die nicht mehrwertpflichtig würden, also dass die nicht wären mehr. Sondern es würde nur bedeuten, das besondere Verfahren wird abgeschafft an der Stelle. Auch insofern spannend, das sollte uns ursprünglich ja so ein bisschen schmackhaft gemacht werden als vereinfachtes Verfahren. Jetzt wird das nochmal meldepflichtig im gemeinen Prozess. Okay, der Nutzerbegriff nochmal vielleicht ganz kurz. Da gab es in der Vergangenheit drei Kategorien, nämlich in solchen Konstellationen, wo eine Steuergestaltung bereitgestellt wird, wo man bereit ist, etwas umzusetzen, das sind alles Nutzer, oder den ersten Schritt zur Umsetzung machen. Und da werden zukünftig die Kriterien 1 und 2 gestrichen. Es gibt nur das Kriterium 3. Auch dort kommt es zu einer erheblichen Eingrenzung. Also wenn man zukünftig, Christian, wenn bei dir die ganzen Steuerberater vor der Tür stehen mit ihren ganzen Slide-Decks, ist ja so nicht mehr der Fall, aber wenn die stünden, dann wäre das nicht mehr an der Stelle als solches, wärst du kein Nutzer mehr an der Stelle. Also du könntest dir wieder das anhören, wenn es da welche mit Slide-Decks gäbe, die da stünden. Aber das ist ja in der heutigen Zeit gar nicht mehr der Fall.
Es ist sehr selten geworden.
Genau. Vielleicht wird es jetzt wieder häufiger mit der Abschaffung, man weiß es nicht. Aber gut.
Meine Statistik machen.
Kannst du dann ja berichten. Von der Meldefrist, die gehen von 30 auf 90 Tage hoch. Das ist, glaube ich, wirklich auch sehr vernünftig, weil 30 Tage ist nicht viel. Vor allem, wenn man sich noch mit verschiedenen anderen Mandanten und Intermediären koordinieren muss. Das ist jetzt hier an der Stelle wirklich auch noch ganz hilfreich. Und dann gibt es noch so ein paar Änderungen bei den zu melden Informationen. soll eben zukünftig nur das Datum des ersten Umsetzungsschritts angegeben sein, hatte ich vorher schon eben auch gesagt, da gab es schon Änderungen im Nutzerbegriff. Und ferner sollen anders als derzeit nicht nur die EU-Mitgliedstaaten, sondern auch Drittstaaten angegeben werden, die von den Meldungen betroffen werden. Letzter Schritt, der ist vielleicht auch nochmal ganz erwähnenswert, Legal Professional Privilege. Da haben wir ja schon eine ganze Reihe von Verfahren, die anhängig sind. EuGH-Rechtsprechung gibt es dazu auch. Rechtssachen C694 aus 20 und 623 aus 22 zur Verschwiegenheitsverpflichtung. Und da wird eben klargestellt, dass zukünftig das eben nur für solche Berufsträger gilt, die wie Anwälte bestimmten Verschwiegenheitsverpflichtungen unterliegen. Und ja, da wird insoweit also das hier nur nochmal aufgegriffen. Spannend wird es natürlich sein, wie deutsche Steuerberater mit runterfallen. Es geht, glaube ich, in der Richtlinie nach meiner Erinnerung, ist es die Vertretung berechtigten Berufsträger, so heißt es, glaube ich. Da würde ich natürlich davon ausgehen, soweit auch in der deutschen Position, dass der Steuerberater da auch mit runterfällt. So wäre meine Lesart mal. Wir werden das natürlich sehr interessiert weiter beobachten, wie sich das dann auch darstellt. Aber hier muss man doch schon sagen, es wäre ein erheblicher Schritt der Vereinfachung, den man vorgenommen hat. Man gibt es nicht komplett auf. So gesehen wäre das wohl wirklich ein Decluttering, oder?
Absolut. Wenn man auf alle Änderungen in Summe schaut, dann muss man sagen, ist es ein positiver Omnibus. Also das ist wirklich eine Bewegung in die richtige Richtung. Das kann einem hoffnungsvoll, zumindest mal auf EU-Ebene, stimmen. Das hat man lange nicht mehr gesehen.
Sonst sagt man im Busprinzip, alle gehen rein und halten von innen die Tür zu. Das ist immer so negativ konnotiert bei mir. Irgendwie habe ich das so im Kopf, aber das ist jetzt hier irgendwie ganz anders. Ne? Also von daher.
Ich glaube, es liegt daran, dass du in Berlin wohnst. Also in München ist es anders mit den Bussen, aber mein Gott.
Ich habe das damals im Vorwort in der Steuerberaterprüfung gehört, dass das Prinzip wäre, das Busprinzip. Das ist natürlich ein Auslese, aber das ist vielleicht noch ein anderes Thema jetzt, ja. Ja, nee, also von daher glaube ich, muss man doch wirklich sagen, da zeichnet sich etwas ab. Jetzt hoffen wir natürlich, dass das also auch in der politischen Umsetzung auch noch Fahrt gewinnt. Aber zumindest muss man sagen, man hat da was vorgelegt. Also man hat ja schon Anfang des Jahres so in verschiedenen Gesprächen gehört, dass da aber einiges kommen wird. Ich habe auch gehört, in Irland will man wohl, glaube ich, sehr aktiv das Ganze nach vorne treiben. Weiß nicht, ob da Christian ein bisschen dazu war, gut informiert. Ich habe irgendwie gehört, das würde man gleich sogar umsetzen, bevor es da so hier in die... Oder man würde sich als Vorreiter sozusagen dort positionieren. Ich weiß gar nicht, welche formelle sozusagen Stellung das hat, ob man schon vorher in die Umsetzung geht. Das wird ja nicht gehen, ne, bevor man die Richtlinie angepasst hat. Und ich weiß nur, dass die Iren das sehr aktiv begleiten wollen. Was genau das jetzt bedeutet, weiß ich ehrlicherweise auch nicht. Ja.
Es gibt ein paar osteuropäische, also nicht alle, aber ein paar osteuropäische Staaten auch, die das aktiv begleiten im positiven Sinne. Im Wesentlichen wird es natürlich darauf ankommen, wir haben Einstimmigkeitsprinzip. Und natürlich was die großen Mitgliedstaaten, Deutschland, Frankreich, wie die sich positionieren, dann Italien, Spanien. Aber es ist auf jeden Fall positiv, dass es Mitgliedstaaten gibt, die sich aktiv dafür einsetzen.
Es fällt aber auch auf, dass der Bereich, der vielleicht am ehesten eigentlich nach Reformen doch so schreit, die Mindeststeuer, die wird nicht angesprochen. Obwohl wir eigentlich jetzt letzte Woche ja die ersten Berichte, den Mindeststeuerbericht abgeben mussten. Das war ja auch ein bisschen ruckelig. Dazu sollten wir übrigens noch eine eigene Folge machen, hat mir noch ein Kollege zugeflüstert. Das machen wir natürlich sehr gerne. Aber da gibt es keine Reformen.
Episoden rund ums Gear-Filing, genau. Da könnte man eine extra Serie zu machen wahrscheinlich.
Das machen wir auch. Das ist jetzt hier live.
Ich meinte so, also nicht nur ein Sequel, sondern eine ganze Serie wahrscheinlich, weil es so viele Episoden gibt, wo man dann einen Berater begleiten darf, dabei wir 100 Mal versucht, den Global Information Return in irgendein Portal hochzuladen.
Genau, das meinte ich auch. Also wir hatten ja eigentlich eine Sonderausgabe eh noch geplant. Das ist ja, müssen wir mal gucken, ob die Gäste mal einverstanden sind, aber das wäre, glaube ich, ein schönes Aufhängerthema, würde ich denken. Jetzt sind wir schon fast durch. Vielen Dank für die tolle Episode. Wir gehen jetzt in die Sommerpause. Ne, kann man das so sagen, Kerstin, Ronald, oder? Wir haben jetzt, glaube ich, nichts mehr geplant, oder?
Ja.
Sommerpause ist ein Glück. Also von daher aller Witze frei, wir auch. Wir sehen uns an der Stelle wieder irgendwann im August, sowas roundabout. Und ja, wünschen allen, die zu Hause bleiben, eine erholsame Zeit. Alle Batterien werden wieder aufgeladen, damit sie dann hier wieder entladen werden können. Nee, also Spaß beiseite. Wir hoffen auch, dass wir ein bisschen zum Aufladen beitragen mit unserer Folge. Christian.
Und wenn wir doch noch eine überraschende Folge machen, trotz Ankündigung der Sommerpause, dann sagst du einfach, du bist falsch verstanden worden.
So ist es.
Oder hast du es nicht so gemeint?
Oder so. Das wäre gut.
Ich glaube, das geht.
Das geht.
Damit ja. Kommt man durch.
Habe ich auch gehört.
Tschüss, klar. Also.
Also, danke. Ne? Bis dann.
Ciao zusammen.
Tschüss.
Tschüss.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.